Maria und der Engel. Also ihr merkt, ich gehe in der Adventszeit so ein bisschen Personen durch, die schon vor Weihnachten was erlebt haben. Und wir haben das eben gesungen beim Lighthouse in einer Strophe. Ich mache mir keine Sorgen mehr, was morgen kommt. Jetzt hätte ich beinahe gefragt, wer hat's alles mitgesungen? Und wir singen manchmal solche Aussagen so fröhlich dahin. Und ich frage mich manchmal, stimmt das eigentlich wirklich? Wenn wir gesungen hätten, wir brauchen uns nicht, keine Sorgen zu machen, okay, das wäre noch was anderes. Aber wir machen es nicht. Ja, und ich denke dann an die Maria. Ich weiß nicht, ob die sich Sorgen gemacht hat, vielleicht schon die Hochzeitsplanung oder irgendwas. Auf jeden Fall hat sie, da bin ich ganz sicher, an dem Morgen dieses Tages, von dem wir jetzt gleich reden werden, nicht einen Gedanken dran verschwendet, dass sie in 9 Monaten ein Kind haben könnte. Und dass sie mit dem dann noch nach Ägypten fliehen muss und wieder zurück und was weiß ich, was dann alles so gekommen ist und dass sie gute 30 Jahre, 33 Jahre später und am Kreuz steht und dieses Kind am Kreuz hängt. Also das hätte sie sich alles nicht träumen lassen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob jemand widersprechen möchte. Aber manchmal ist es ja auch gut. Wir Menschen wollen einerseits immer wissen, was in Zukunft kommt. Da gehöre ich voll dazu, dass ich eigentlich gerne wüsste, wie die nächsten Jahre so verlaufen. Andererseits, wenn ich mir das hier mit der Maria so ein bisschen überlege, dann denke ich, gut, dass sie es nicht gewusst hat. Gut, dass sie nicht alles gewusst hat, was das so mit sich bringt, was dann so im Laufe der Zeit noch alles kommt. Denn ich weiß nicht, ob die noch eine Nacht hätte schlafen können. Also es hat alles so seine 2 Seiten. Der Text, den ich jetzt gleich lese, er steht ja schon da, Lukas 1, 26 bis 38. Manche von uns könnten mitsprechen. Wir kennen das. Und das sind, finde ich, immer die schwierigsten Predigtexte. Wo eigentlich jeder, wenn er den Text schon hört, schon ein Bild im Kopf hat. Ja, ob jeder, weiß ich nicht, aber viele, die hier sitzen, haben mit Sicherheit jetzt schon, ja, Maria und der Engel, da haben wir feste Bilder im Kopf. Bei mir sind das übrigens ganz oft die Bilder aus der Kinderbibel. Deshalb finde ich Kinderarbeit, also Arbeit mit Kindern, ich habe mal auf der Landesgartenschau bei der Andacht, da fragte eine Frau, ja, was machen Sie denn so alles? Ich, ja, wir machen Kinderarbeit. Was? Ich hoffe, Sie sind gegen Kinderarbeit. Das Wort ist halt doppelt belegt. Also, deswegen ist die Arbeit mit Kindern so wichtig. Weil die Bilder, die da gepflanzt werden, ein ganzes Leben lang mitgehen. Ja, also ich nulle nächstes Jahr mal wieder. Ich denke, die meisten wissen das wievielte Mal. Und trotzdem, die Bilder aus der Kinderbibel und manches aus der Kinderstunde geht bis heute mit. Das hat weder ein Theologiestudium noch 30 Jahre Dienst irgendwie platt machen können. Das ist immer noch da. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Das war jetzt nur mal außer der Reihe. Aber wenn wir solche bekannten Texte haben, wo jeder sofort ein Bild hat, dann finde ich das ganz schwierig, darüber zu predigen. Und ich möchte euch mal Mut machen, versucht mal offen zu bleiben. Nicht sofort euch jetzt auf eine Schiene zu setzen, ich weiß ja, was jetzt kommt, sondern mal offen zu bleiben, dass Gott uns noch was Neues zeigen kann. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Manne mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden. Na, was ist das für eine Gnade? Ja, noch keinen Mann gehabt und nichts und dann die erste Botschaft, du hast Gnade gefunden, du wirst schwanger werden. Manche verheiratete Frauen würden das so auffassen oder fassen das so auf, aber Maria als noch Verlobte, weiß ich nicht. Okay, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Also erstmal die handelnden Personen. Gott sendet einen Engel. Der Schöpfer der Welt hat einen Plan. Und er setzt einerseits diesen Plan in Gang, andererseits macht er ihn bekannt. Dann haben wir da Gabriel, Gottes Held, übersetzt dieser Name. Ja, also in Israel, wusstet ihr, dass in Israel nur Helden und Krieger auf Toilette dürfen, jedenfalls nur auf öffentliche? Da steht nämlich Giborim und Giborot, und das sind Helden und Krieger, die Giborim. Und Gabriel ist also, der erste Teil ist dieser Held, und El heißt ja Gott, also Gottes Held. Das ist einfach der Abschliff von dem Althebräisch zum Neuhebräisch. Weil Neuhebräisch sind das einfach Herren und Damen, und im Althebräischen aber Helden und Krieger. Was schätzt ihr, wie oft der in der Bibel vorkommt? Ja, das, was der Friedel gerade so gezeigt hat, hätte ich auch gesagt. Ich habe es nachgeguckt. Nur zweimal. Einmal bei Daniel und hier, dass er mit Namen erwähnt wird. Ich meine, woanders, wo einfach nur Gott sandte einen Engel, kann es auch der Gabriel gewesen sein, das wissen wir nicht. Aber dass er namentlich erwähnt wird, tatsächlich nur zweimal. Und beides Males mit wichtigen Botschaften, die Gott sendet. Dann Josef ben David. Josef, der Sohn Davids, oder hier heißt es ja aus dem Hause David. Habe ich ja letztes Mal, da ging ja letztes Mal die ganze Predigt drüber, habe gesagt, verarmter Adel. Also er kommt aus einer Königsfamilie, trägt auch noch, also es ist noch bekannt offenbar, dass er aus dieser Familie kommt, aber er selber ist einfacher Handwerker. Hier handelt er nicht, er kommt nur vor, indem er erwähnt wird, Maria war verlobt mit diesem Josef ben David. Dann Maria selber, eine verlobte Jungfrau. Das war damals auch noch so üblich, dass eben außerhalb der Ehe nichts oder vor der Ehe kein Geschlechtsverkehr war. Ich finde das immer noch gut. Aber umso mehr kommt natürlich die Frage, ey, wie soll das gehen? Also wie Kinder gemacht werden, wusste die damals auch schon. Die waren nicht dumm, die hatten Landwirtschaft, die wussten das von den Tieren und die wussten das auch von den Menschen, wie das geht. Ja, hat mal eine Frau erzählt aus unserer ersten Gemeinde. Ja, mein Mann hat sich keine Sorgen gemacht wie bei der Geburt, als sie das erste Kind gekriegt hat. Er sagt, das kenne ich doch von den Kühen. Der war Leiter vom Landwirtschaftsamt. Ja, aber sie war verlobt und wusste zwar wahrscheinlich, wie das passiert, denn sie antwortet ja entsprechend, aber sie wusste, da ist nichts. Vermutlich war die Maria gläubig. Und das Erstaunliche, wir haben sonst nichts Bemerkenswertes. Da steht nicht, sie war eine besonders fromme Frau. Da steht nicht, sie kam aus guten Verhältnissen oder aus armen Verhältnissen. Es war eigentlich eine ganz normale, wahrscheinlich sogar unscheinbare Person. Und das ist für mich auch schon so die erste Anwendung in diesem Text, denn das heißt ja, Gott kann ganz normale Menschen gebrauchen. Also auch dich. Meine, vielleicht bist du auch was ganz Besonderes. Für irgendeinen Menschen bist du mit Sicherheit was ganz Besonderes. Da bin ich mir auch absolut sicher. Aber so im Durchschnitt, wir haben hier keine Millionäre, wir haben hier keine Nobelpreisgewinner, oder? Bin ich da irgendwie falsch? Mir ist keiner bekannt. Wir sind eigentlich ganz normale Durchschnittsleute, genau wie die Maria. Und genau solche Leute kann Gott gebrauchen. die gebraucht er viel öfter als die Spitzenkräfte, die die Wirtschaft immer sucht. Und selbst die Wirtschaft, viele fortschrittliche Unternehmen gehen dazu über, nicht mehr unbedingt die Hyperintelligenten einzustellen, sondern die Leute, die teamfähig sind, die mit anderen können. Sie sagen, was habe ich davon, wenn eine einsame Spitze ist, aber nicht mit den anderen kooperieren kann? Manche Unternehmen haben das noch nicht geschluckt, manche schon, ist ganz unterschiedlich. Aber Gott sucht sich eine Frau, die gar keine so besonderen Merkmale hat. Oder wenn sie sie hatte, werden sie hier nicht aufgezählt. Vielleicht hatte sie sie, wissen wir ja nicht, aber das spielt keine Rolle. Selbst wenn sie sie gehabt haben sollte, dann spielt das keine Rolle. Bei Josef, Predigt vom letzten Mal, wurde ja wenigstens noch gesagt, dass er ein frommer Mann war. Das wird bei der Maria nicht mal erwähnt. Das kann man aus der Reaktion dann schließen, aber gesagt wird es nicht. Mal ganz auffällt. Dann kommt die Einleitung. Zunächst mal der Gruß. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Okay, das ist jetzt Lutherdeutsch, aber selbst wenn man es in Hochdeutsch übersetzt, würden wir uns fragen, also, ja, was heißt das? Und das sagt sie ja dann auch, was soll denn das, was ist denn das für ein Gruß? Ja, du Begnadete, du bist von Gott begnadet worden. Gottes Gnade ist mit dir und dann eben auch der Herr ist mit dir. Also ich habe mir das angewöhnt, das öfters Menschen einfach zuzusprechen, denn das ist ja eine Zusage, die heute immer noch gilt. Sie gilt definitiv jedem Christen und selbst über Nichtchristen könnte man sagen, Gott ist um dich. Ja, also du kannst ihm nicht weglaufen. Das überlegt sich ja David mal. Wie könnte ich aus dieser permanenten Gegenwart Gottes wegkommen? Das ist nämlich ernst gemeint, das ist nicht rhetorisch im Psalm 139. Ja? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Ja, wie Hase und Igel, ich kann hingehen, wo ich will, der ist immer schon da. Nur, dass das beim Igel ein fieser Trick war, bei Gott ist es tatsächlich so. Ich kann hinkommen, wo ich will, Gott ist immer schon da. Und hier sagt der Engel das der Maria ganz direkt zu. Und sie erschrickt über diesem Gruß. Das ist ja ihre Frage, so nicht, wer bist du denn oder irgendwas? Was ist denn das für ein Gruß? Was willst du mir damit sagen? Also Dörte hat sich gewundert, also meine Frau, dass sie nicht erschrickt überhaupt über der Engelserscheinung, sondern über diesen Gruß. Allerdings gibt es ja Engelerscheinungen, manche sind so in Menschengestalt, dass die anderen das nicht mal gemerkt haben, dass es mit dem übernatürlichen Engel zu tun hat. Zum Beispiel Gideon, der unterhält sich mit dem eine ganze Weile, bietet dem dann sogar was zu essen an und stellt es hin. Und dann berührt er das nur mit seinem Stab, das geht in Flammen auf. Erst in dem Moment geht dem Gideon ein Licht auf. Bis dahin hat er gedacht, er hat da einen Menschen zu Besuch. Und manchmal, klar, die Wächter am Grab, der Engel kommt und die fallen ohnmächtig um. Offensichtlich ist er in einer etwas anderen Form aufgetreten. Aber bei Maria haben wir keinen Hinweis, was davon der Fall war. Aber jedenfalls erschrocken ist sie nicht über die Engelserscheinung, sondern über den Gruß. Und dann kommt dieses, fürchte dich nicht, du hast Gnade gefunden bei Gott. Und ich denke, das ist auch etwas ganz Wesentliches. Sie wird zu einem wesentlichen Werkzeug in der Heilsgeschichte. Ja, im Evangelischen, da haben wir es nicht so mit der Heiligenverehrung im eigentlichen Sinne. Das hat damit zu tun, nach katholischem Verständnis sind die Verstorbenen Gott einfach näher als wir und die können wir für uns Fürbitte tun. Und also in der Heiligenverehrung bittet man eben die Heiligen, Fürbitte für uns zu tun. Und wir sagen dann eher, warum nicht gleich zum Chef? Ja, wir haben das Recht, zum Vater zu kommen, zu Jesus zu kommen. Das ist eigentlich der Unterschied. Aber Maria ist in jedem Fall, das ist Fakt, sie ist ein herausragendes Werkzeug in der Heilsgeschichte. Gott brauchte eine Frau, damit sein Sohn in diese Welt kommen kann. Und das ist die Maria. Sie hat Gnade gefunden. Da steht nicht, du hast es verdient. Du bist die Einzige, die dafür in Frage kommt. Du bist so eine herausragende Persönlichkeit, sondern du hast Gnade gefunden. Gnade ist immer ein unverdientes Geschenk. Ja, was ich mir verdient habe, ist keine Gnade. Ja, also hat bei mir mal geklickt, die bestimmte RAF-Terroristen, ich weiß nicht mehr welche, denen hat man angeboten, sie zu begnadigen. Und das haben die abgelehnt. Warum? Wenn ich mich begnadigen lasse, muss ich erst mal zugeben, dass ich schuldig bin. Ja, weil nur wer schuldig ist, kann begnadigt werden. Und das wollten sie nicht. Da haben sie lieber, sind sie lieber im Gefängnis geblieben. Ja, als einzugestehen, wir sind schuldig und wir bitten um Gnade. Da ist mir das mal so bewusst geworden, was das eigentlich heißt. Weil wir haben so diese frommen Vokabeln, benutzen die ständig. Aber was das eigentlich heißt, da ist mir das mal bewusst geworden, als ich das mal irgendwo gelesen habe. Dann kommt die eigentliche Botschaft. Du wirst schwanger werden. Ja, also du hast Gnade gefunden, du bist von Gott begnadigt, du wirst schwanger werden. Also ob die das im ersten Moment als Gnade verstanden hat, ich wage mal dran zu zweifeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man also, das war ja, wir haben ja letztes Mal den Josef gehabt, also seine Verlobte wird schwanger, er weiß, er hat keinen Anteil dran. Was denken denn die Leute, was geht denn da ab und so weiter und so fort. Und du wirst einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Retter geben. Das hatten wir auch schon beim Josef. Interessant, Josef kriegt denselben Auftrag wie Maria, denn natürlich nach der Tradition damals gab der Vater dem Kind den Namen, deswegen musste der Josef informiert werden, sonst hätte das womöglich noch Streit gegeben. Also beide kriegen gesagt, dieser soll Retter heißen, denn Jesus, Jeschua, bedeutet Retter, Retter, Helfer oder auch Heiler übrigens, könnte es auch bedeuten. Aber ich bin mal bei Retter geblieben. Du sollst diesen Sohn Retter nennen. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Er wird auf dem Thron Davids sitzen und er wird ein ewiger König sein. Nur das wäre eine eigene Predigt wert, dem mal nachzugehen, denn was erfahren wir hier alles schon über Jesus? Ja, ich mag so auch die Lieder nicht, wo so vom süßen Jesulein die Rede ist. Natürlich, der wird als Baby süß gewesen sein, wie jedes andere Baby auch. Davon gehe ich mal aus. Aber das war nicht das Wesentliche. Engel, Hirten, Weise, hier der Engel, Maria, sie alle haben einen ganz anderen Schwerpunkt. Ja, sie sehen nicht das, och ist der süß, sondern das wird der Retter der Welt sein. Er ist der Sohn des Höchsten. Er wird auf dem Thron David sitzen, er wird ein ewiger König sein. Das ist für die Leute wichtig. Das ist für den Engel wichtig, das ist dann irgendwo sicher auch in der Verarbeitung für die Maria wichtig. Ja, wenn sie überlegt, was dieser ganze Prozess dann auch soll. Und das ist für uns wichtig. Ich gehe ein ziemliches Risiko ein dieses Jahr, nämlich am Mittwoch vor Heiligabend biete ich noch einen Themenabend an. Ich habe ja schon fast die Befürchtung, ich sitze dann hier alleine. Ich werde es trotzdem machen. Und wenn zwei oder drei kommen, aber wir wollen uns über ein Thema Gedanken machen. Was müssen wir eigentlich transportieren, zum Beispiel im Gespräch mit Arbeitskollegen, mit Freunden, die keine Christen sind? Was müssen wir eigentlich inhaltlich rüberbringen, damit die Leute begreifen, was die eigentliche Bedeutung von Weihnachten ist? Weil die Geschichte kommt. Ja, also wir waren noch mal 4 Tage weg übers letzte Wochenende in Dresden und da war dann so eine schöne große Krippe, also mehrere sogar, eine mit echten Schafen. Und also die Geschichte kommt schon vor. Ich habe auch schon auf so einem Weihnachtsmarkt gesehen, da war so eine geschnitzte Tafel, ich glaube, das war Erfurt oder Weimar, da war so eine geschnitzte Tafel, da stand die ganze Weihnachtsgeschichte drauf. Und trotzdem, die eigentliche Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, ohne den Rahmen, entschuldigt, aber die ist komplett bedeutungslos. Ohne den Rahmen, den zum Beispiel Lukas 1, was wir jetzt gelesen haben, das setzt einen Rahmen darum. Aber wenn ich nur die Kerngeschichte nehme, da kommt die eigentliche Bedeutung von Weihnachten nicht vor. Oder nur sehr verklausuliert. Ja, also in dem Lobgesang der Engel kommt natürlich schon was rüber, aber viel zu wenig, sagen wir es mal so. Worum es eigentlich geht, was müssen wir transportieren, damit die Leute verstehen, worum es eigentlich geht? Darum soll es bei dem Themenabend gehen. Hier in der Geschichte geht es erstmal weiter. Maria stellt eine zwingende Frage. Wie soll das gehen? Mit der Frage beschäftigen sich ja heute noch Leute. Meistens dann mit der Antwort, das geht gar nicht. Eine Jungfrau kann nicht schwanger werden. Obwohl man inzwischen, ich weiß nicht, ob es passiert ist, aber rein theoretisch haben Wissenschaftler eine Variante gefunden, wie sowas passieren könnte. Aber das ist extrem selten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal nachgewiesen ist irgendwo. Ist wahrscheinlich nur eine Theorie. Aber die Frage ist logisch. Also es wäre fast komisch, wenn Maria die nicht gestellt hätte. Ja, also wie soll das gehen? Ich weiß doch von keinem Mann. Das ist eine nette Umschreibung. Ja, also Adam erkannte sein Weib und sie ward schwanger. Wenn jedes Mal eine Frau schwanger wird, wenn ich die erkenne auf der Straße, das wäre schwierig. Also dann würde ich die Moslems verstehen, die Frauen komplett verschleiern wollen, wenn das so wäre. Das sind so Euphemismen oder man will die Dinge nicht direkt beim Namen nennen, dann sind das so schöne Umschreibungen. Wir sind da heute derber drauf, wir nennen die Dinge beim Namen, aber auch nicht immer. In der Gemeinde sind wir da manchmal auch noch sehr zurückhaltend, wie auch immer. Aber sie weiß, ich weiß von keinem Mann, heißt im Klartext, ich hatte noch keinen Sex. Und wie soll ich da schwanger werden? Das geht nicht. Das gibt's nicht. Das funktioniert nicht. Und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Gott wird das tun. Und jetzt auch interessant, der Heilige Geist, der Vater, der Geist und der Sohn sind an dem Heilsgeschehen beteiligt. Der Vater sendet, der Geist erzeugt oder wie man das nennen will und der Sohn wird geboren. Und der muss dann das dicke Ende durch. Durch ein Erdenleben mit Ende am Kreuz. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist sind an dem Heil, an unserem Heil beteiligt. Der Erzeuger ist der Heilige Geist. Und dann das Heilige, das geboren wird. Heilig heißt ja für Gott abgesondert. Ich frage jetzt nicht, wer zu Jesus gehört, aber jeder von euch, der zu Jesus gehört, ist heilig. Vor Gott. Geheiligt. Nicht, weil wir bessere Menschen wären, was unseren Zustand angeht und das, wie wir uns benehmen, sind wir eher Scheinheilige als Heilige. Aber Jesus hat uns zu Heiligen gemacht. Wenn Gott uns ansieht, sieht er an, was Jesus getan hat und dann stehen wir als fehlerlose, als heilige und für ihn abgesonderte Menschen da. Jeder, der zu Jesus gehört, ist in seiner Stellung vor Gott ein Heiliger. Nochmal, unser Zustand, das wäre ein eigenes Thema. Aber in unserer Stellung vor Gott sind wir Heilige. Das Heilige, das geboren wird, dieses Kind, wird in einer vollkommenen Art und Weise, mehr als alles andere, was heilig ist, für Gott da sein und für Gott leben. Das bedeutet es. Er wird Gottes Sohn, Sohn des Höchsten genannt werden. Und dafür bekommt sie ein Zeichen. Finde ich gnädig hier auch wieder. Maria bekommt ein Zeichen. Siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger mit einem Sohn. Ja, die Alte. Auch das wussten die damals. Wenn bestimmte Dinge aufhören, dann ist das mit dem Kinderkriegen vorbei. Und der Zacharias fängt ja sogar im Tempel mit dem Engel an zu diskutieren und sagt, also das geht nicht mehr. Noch mehr als die Maria. Die Maria stellt ja noch eine offene Frage. Wie soll das gehen? Der Zacharias sagt gleich, das geht nicht. Das war übrigens Predigt vor ein paar Jahren mal im Advent. Sonst hätte ich das heute gemacht. Habe ich aber festgestellt, war schon. Ja, aber das geht nicht mehr, das wissen wir, wir kennen uns damit aus. Ab einem bestimmten Alter kriegt man keine Kinder mehr. Da sind ja manche schon überrascht früher, ja, also auch in der ersten Stelle kommt eine Frau zu mir und sagt, du, ich bin schwanger. Sie hatte zu dem Zeitpunkt schon 4 Kinder, 18, 16, 14, 12. Und jetzt kam noch mal eins. Ich habe dann immer gesagt, die Kleine hatte 3 Väter und 3 Mütter. Wenn die große Schwester mit dem Kinderwagen durchs Dorf gezogen ist, dann haben die Leute wahrscheinlich, die sie nicht direkt kannten, gedacht, oh, die ist aber jung als Mutter. Die war da 16, hätte ja sein können, war aber nicht, war die kleine Schwester. Aber bei der Elisabeth hier, und die ist trotzdem schwanger. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das ist mir also wirklich, ich kenne ja auch die Geschichte schon seit Kindestagen, aber das ist mir erstmal bewusst geworden, dass das auch ein Zeichen für die Maria ist. Ich bin auch der Meinung, genau deswegen ist die Maria sofort los und ist zu der Elisabeth gereist, was ja ein Riesending war. Das hat ja irgendjemand jetzt hier in der Predigt auch schon mal gebracht. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ja, die Reise von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa. Oder überhaupt in die Judäa. Wir wissen nicht genau, wo die Elisabeth gewohnt hat, nur dass sie in den judäischen Bergen gewohnt hat. Also zum Beispiel Bethlehem oder irgendwo da in der Gegend. Die Familie stammte ja von da, also kann das gut sein. Aber guckt euch das mal auf einer Karte an. Das zu Fuß und mit dem Esel. Ich meine, sie war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch sehr am Anfang ihrer Schwangerschaft, aber trotzdem, das war schon eine Herausforderung. Aber sie will das sehen. Der Engel hat ihr das quasi zum Zeichen gegeben, dass das auch mit ihr, dass das funktioniert, dass das geht, dass Gott Dinge tut, die normalerweise nicht passieren. Wir wollen immer Wunder sehen, aber das ist ja nur das Eigenartige bei Wundern, dass sie normalerweise nicht passieren. Es ist nicht das Normale, dass wir ständig Wunder erleben. Und die Maria, vielleicht hat sie das sogar gebraucht. Das wissen wir nicht. Das ist jetzt eine Deutung. Also die kann auch falsch sein. Aber es ist mir mal so aufgefallen, sie kriegt das ja als Zeichen und das Erste, was sie macht, sie packt ihre Sachen und reist dahin. Das will sie sehen, das will sie erleben. Und ich glaube, es ist für beide Frauen, ist diese Begegnung dann ein Segen. Ja, also ja, sowohl für die Elisabeth als auch für die Maria. Und dann kommt diese Zustimmung, ein Satz, den wir sicher auch kennen. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie stimmt zu. Es war nicht ihre Idee, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Das war wahrscheinlich auch so weit weg auf die Idee, wäre sie im Leben nicht gekommen. Ja, oder seht ihr das anders? Ich glaube nicht, dass sie auf die Idee von selber gekommen wäre. Also wenn Gott seinen Sohn schickt, dann wäre ich gern die Mutter. Also Kinder kommen auf alles Mögliche, wohl, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, es lag sehr weit weg. Und damit ist sie für mich ein Vorbild. Gott gibt einen Auftrag, und zwar einen absurden und einen unmöglichen, einen absurden Auftrag, der sie in größte Schwierigkeiten bringen wird. Und das hat er ja, wenn wir ja sehen, der Kindermord und die Flucht und alles, was dann kommt. Es ist eine, ja, es, da ist sie für mich ein Vorbild, auch wenn sie nicht, wie am Anfang gesagt, nicht alles gewusst hat, was kommt. Aber dass es eine Herausforderung wird, das hat sie gewusst. Und sie sagt ja. Im Vertrauen auf Gott sagt sie ja dazu. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Damit ist sie mir ein Vorbild. Und sie ist für mich auch eine Herausforderung. Weil wenn ich mich dann frage, wie würde ich reagieren, wenn Gott mir einen Auftrag gibt, der mich in meinem Umfeld unmöglich macht. Und es wäre ja nicht besser geworden, wenn sie gesagt hätte, nee, ich bin nicht fremdgegangen, das Kind ist vom Heiligen Geist. Also, könnt ihr euch ja mal vorstellen, ja, eure Freundin ist schwanger, ihr wisst genau, ihr Mann war auf Auslandseinsatz oder was weiß ich, der kann es nicht gewesen sein. Und ihr sprecht sie vielleicht drauf an, was ja schon mutig ist, wenn ihr euch nicht nur Gedanken macht, sondern sie auch drauf ansprecht. Und dann sagt die, nee, ich bin nicht fremd, ich hatte nichts mit einem anderen. Das ist der Heilige Geist gewesen. Wie würdet ihr reagieren? Und ihr seid noch fromm, ihr glaubt an Gott. Wie würden Leute reagieren, die mit Gott nichts am Hut haben? Ja, und Maria sagt dazu ja, und das ist für mich eine Riesenherausforderung, wie würde ich reagieren, wenn Gott von mir verlangt, dass ich mich für ihn zum Kasper mache? Manfred Siebald hat da ein Lied, da kommt der Satz drin vor, und wäre ich, ja, nein, ich wollte nicht dein Narr sein. Riesenherausforderung. Und jetzt, na und, was heißt es? Gott gebraucht ganz normale Menschen. Bist du bereit? Das funktioniert nicht mehr mit, ich kann nichts und ich bin nichts und ich kann doch nicht, ich habe keine besonderen Begabungen, was auch immer, was dann so die Ausreden sind, wenn wir gefragt werden, ob wir nicht mitarbeiten wollen. Gott gebraucht ganz normale Menschen. Überlegt euch mal den Gideon. Der versteckt sich, der drischt sein Getreide in der Kälte. Das ist ein Feigling, wie er im Buche steht. Der sagt ja dann auch, also nee, ich will ein Zeichen und dann noch eins und dann glaubt es immer noch nicht. Aber Gott will den haben, den will er gebrauchen, nicht irgendeinen Held, sondern er holt sich genau den. Und die anderen, die vielleicht wirklich was können, wie David, die wissen aber, dass sie, wenn sie Erfolg haben, nur mit Gott Erfolg haben. Du kommst mit mir zum Spieß und Schwert und Schild. Ich aber komme im Namen des Herrn. Das weiß er. Natürlich wusste er auch, dass er mit seiner Schleuder umgehen kann. Natürlich wusste er, dass er auch schon gegen Raubtiere gekämpft hat. Der konnte schon ein bisschen was für sein Alter allemal. Aber darauf verlässt er sich nicht. Sondern er verlässt sich darauf, dass Gott ihn gebraucht. Und in diesem Sinne kann Gott dich gebrauchen, mich gebrauchen. Ganz ehrlich, würde ich mich noch trauen, mich hier hinzustellen? Wenn ich nicht darauf vertrauen würde, dass Gott mich gebrauchen kann, trotz aller meiner Macken, und der kennt die. Ihr kennt sie vielleicht noch nicht alle. Ein paar bestimmt schon, dafür bin ich schon lange genug hier, aber alle kennt er bestimmt noch nicht. Aber Gott kennt sie alle und sagt trotzdem, ich kann. Ich würde sogar manchmal sagen, Gott kann uns nicht trotz unserer Macken gebrauchen, sondern gerade wegen. Denn wenn wir keine hätten, dann würden wir doch alles uns gut schreiben. Gerade weil wir unsere Macken haben, wissen wir ganz genau, wenn Gott mich gebraucht, dann nicht, weil ich so toll bin, sondern weil er so groß ist und mich gebrauchen kann. Ja, also deswegen, Gott gebraucht ganz normale Menschen. Bist du dabei? Lass uns zusammen beten. Vater, du kennst unsere Herzen und du weißt, dass wir ganz oft vielleicht dem Gideon näher sind als der Maria, die gleich Ja sagt, dass wir eher unsere Bedenken haben, unsere Ängste haben, unsere Zweifel haben. Und ich danke dir dafür, dass du uns so oft trotzdem gebrauchst. Trotz unserer Ängste, trotz unserer Zweifel, trotz unserer Macken. Aber ich bitte dich auch, dass du mit deinem Geist in unsere Herzen kommst und dass du uns bereit machst, dass wir uns von dir gebrauchen lassen zum Segen für die Welt, zum Segen für die Menschen um uns herum, zum Segen für die Gemeinde, zum Segen für unsere Familien. Denn wenn du etwas durch uns tust, dann geschehen Dinge, die wir aus eigener Kraft niemals tun könnten, auch nicht, wenn wir die größten Helden wären. Und so bitte ich dich, gebrauche du uns zum Segen aller. Amen.